Der Erich hat schon angetönt, wir starten heute mit einer neuen Predigreihe zum Thema Sagen oder Segnen. Und ich möchte euch einfach mal fragen, was kommt euch so ganz spontan in Sinn, wenn ihr das Wort hört? An was denkt ihr? Klingen. Klingen? Kraft von Gott. Unverdient, das Geschenk.
Eine Wohltat.
Bewahrung. Wissen, Gott ist bei uns. Okay, Sagen und Fluch, also vielleicht das Gegenteil von Sagen.
Ja.
Frieden.
Dass wir
zu essen und zu trinken haben. Ja, das sind so ein paar Aspekte von Sagen. Ein paar werden uns in dieser Predigreihe auch noch einmal begegnen. Jetzt vielleicht die Frage, warum gerade zu diesem Thema eine Predigreihe? Das hat einen konkreten Grund. Wir haben einmal im Jahr einen Gottesdienst mit Arbeitern treffen. Und an dem letzten, den wir hatten, haben wir uns Gedanken gemacht zum Thema Segen oder zum Segensgebet am Schluss des Gottesdienstes. Und dort sind so ein paar Fragen aufgekommen und auch der Wunsch, doch da dazu mal ein bisschen mehr zu hören. Und dort ist auch die Idee entstanden, es könnte doch mal eine Predigreihe dazu geben. Und das Versprechen löse ich jetzt ein. Es wird 4 Predigen zu diesem Thema geben. Und heute fangen wir ganz vorne in der Bibel an, nämlich im Schöpfungsbericht. Da kommt nämlich das Wort das erste Mal schon vor, und zwar mehrmals. Und ich lese mal die 3 Verse. 1. Mose 1, der Vers 22. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Wasser des Meeres und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Dann Vers 28. Und Gott segnete sie, das ist die Menschen gemeint, segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels, über das Vieh und alle Tiere, die auf der Erde sich regen. Und dann noch Kapitel 2, Vers 3. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm hat Gott geruht und von all seinem Werke, das er geschaffen und vollbracht hat. 3 Sachen hat Gott also gesegnet: dir, die Menschen und der Ruhetag. Und genau darüber wollen wir uns heute Gedanken machen, uns fragen, was heisst denn eben Segen genau? Was hat das für Konsequenzen? Und das Thema ist, Gott segnet die Welt. Jetzt wollen wir die 3 Sachen mal einzeln miteinander anschauen, die Gott gesegnet hat. Und wir fangen mal mit den Tieren an. Und ich lese noch ein bisschen mehr als nur den einen Vers. Ich lese mal 1. Mose 1, 20 bis 23. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebenden Wesen und Vögel sollen fliegen über der Erde an der Feste des Himmels. Und es geschah also. Gott schuf die großen Seetiere und alles, was da lebt und webt, wovon das Wasser wimmelt, und alle geflügelten Tiere, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Wasser des Meeres und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es ward Abend und ward Morgen ein 5. Tag. Bevor wir jetzt in den Abschnitt einsteigen, wollen wir uns kurz schnell die Frage stellen, was ist Segen überhaupt? Ich werde da noch nicht eine abschließende Definition geben können. Ich hoffe, dass das im Laufe dieser Predigreihe immer ein bisschen deutlicher wird, was Segen ist. Aber ich fand, es ist doch ein bisschen einfacher, in das Thema hineinzukommen, wenn man schon mal so ein bisschen Ahnung hat, was das Wort heisst. Nun, meine Definition von Segen ist, dass Gott uns Sachen gibt, die für uns gut und hilfreich sind. Gott gibt uns Sachen, die für uns gut und hilfreich sind. Und weil Gott das Gute in Person ist, heisst das auch, dass Gott von sich selber etwas uns gibt oder in die Welt hineinlegt. Und Gott gibt uns nicht einfach darum zu Guten, dass wir das Gute haben, sondern er gibt uns Sachen, die uns helfen, ein gutes, ein erfülltes, ein gelingendes Leben zu haben. Das ist kurz zusammengefasst zu sagen. Und das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber wie schon gesagt, ich hoffe, dass das jetzt noch ein bisschen konkreter wird im Laufe dieser Predigten. Kommen wir zurück zu dem Text, den ich vorher gelesen habe. Wir befinden uns hier mitten im Schöpfungsbericht und wir lesen, dass Gott die Vögel, also Tiere vom Himmel und Tiere vom Wasser, geschaffen hat. Und dann kommt zum ersten Mal in der Bibel das Wort «Segen» vor. Und das macht schon deutlich, an den ersten Schöpfungstag hat Gott nichts gesegnet. Erst als er Tiere geschaffen hat, hat er angefangen zu segnen. Jetzt, was das konkret bedeutet, lesen wir auch in unserem Text. Der Segen für Tiere hat bedeutet, dass sie fruchtbar sind, dass sie sich vermehren können und die ganze Erde füllen. Und da werden ein paar Sachen zum Segen deutlich. Erstens einmal, Segen ist immer etwas, das von Gott ausgeht. Es ist eigentlich schon logisch, wenn wir unsere Definition anschauen. Gott gibt uns Sachen, die für uns gut und hilfreich sind. Also Segen geht von Gott aus. Und wo Gott die Welt geschaffen hat, hat er nicht nur Materie und Leben geschaffen, sondern er hat zugleich auch Segen in die Welt hineingelegt. Zweitens, Gottes Segen ist oft mit seinem Reden verbunden. Wir lesen da, Gott hat gesagt zu den Tieren, seid fruchtbar, vermehrt euch. Und heute können wir schauen und sehen, das ist Realität. Tiere können sich vermehren. Also sehr oft hängt der Segen von Gott an seinem Reden. Etwas Drittes, Segen zeigt sich hier ganz konkret im Vermehren, im Fruchtbarsein von den Tieren. Und da sehen wir etwas, was uns im Thema Segen immer wieder mal begegnen wird. Segen heisst, Gott legt etwas von sich in die Welt hinein. Gott ist Leben. Gott ist der Ursprung, der Urheber vom Leben. Und er hat das in die Welt, in Tier hineingelegt. Aber das ist nicht nur beim Fruchtbarsein so, sondern es heisst nachher auch, sie sollen sich vermehren, sie sollen die Erde füllen. Und da wird auch etwas vom Ausmaß vom Segen deutlich. Gott hat nicht nur so viel Segen gegeben, dass Tier als Tatsache von Tier so knapp konstant kann bleiben. Nein, er hat so viel Segen gegeben, dass sie sich vermehren können. Und da wird etwas von Gottes Überfluss deutlich. Von seiner Grosszügigkeit. Etwas Viertes, der Segen geht so weit, dass Segen zu einer Art, ich sage das mal so, Selbstläufer wird. Hey, Gott hat das wie in Tier hineingelegt, sie sollen sich vermehren. Und jetzt ist das so. Also die vermehren sich. Natürlich, Gott könnte das jederzeit wieder stoppen oder unterbrechen, das ist klar. Aber er hat wie ein Stück weit Kontrolle aus seiner Hand gegeben und gesagt, das lege ich dir rein und sie dürfen sich vermehren. Und so lernen wir hier ein paar Sachen über den Segen von Gott kennen. Das Erste, wenn wir uns mit dem Thema Segen beschäftigen, lernen wir auch ganz viel über Gott selber lernen kennen. Und was wir hier sehen, ist, Gott ist ein Gott, der gern segnet. Gott ist nicht ein Gott, der nur so ein bisschen gibt. Gott ist ein grosszügiger Gott und nicht ein knauseriger, nicht ein gitziger Gott. Die Frage ist einfach, ist das auch mein Bild von Gott, das ich habe? Schaue ich Gott als grosszügiger Gott an? Als Gott, der gern gibt? Oder ist mein Bild von Gott eher, dass es ein bisschen knauserig ist? Eher nur so das Minimum gibt? Ich kann sich mal fragen, woher kann das Bild von Gott kommen, dass sie denken, er ist knauserig, gitzig. Das kann verschiedene Ursachen haben, aber eine kann sein, dass ich einfach von mir selber auf Gott schließe. Vielleicht bin ich selber jemand, der nicht so gerne gibt, der in der Mühe hat, grosszügig zu sein mit anderen. Und vielleicht schließe ich das von mir auf Gott und denke, Gott ist genau gleich, wie ich mich auch verhalte. Vielleicht habe ich das auch in meinem Elternhaus so erlebt, oder? Dass man nicht gern gegeben hat, dass man in der Gitzung war. Und auch das habe ich einfach auf Gott übertragen. Nun, spannend ist, wenn wir uns mal Gedanken machen, was ist die Folge davon, wenn wir von einem knauserigen, von einem gitzigen Gott ausgehen. Wenn ich nicht sehe, dass Gott gern segnet. Nun, etwas Erstes ist sicherlich, es wird mir viel schwerer fallen, Gott zu vertrauen. Ich meine, Gott vertrauen heisst ja, dass ich Gott zutraue, er kann mich retten. Er gibt mir Sinn im Leben. Er stillt meine innersten Bedürfnisse. Er sorgt für mich. Wenn ich jetzt glaube, Gott ist so ein knausriger Gott, dann wird immer die Angst da sein, ja, vielleicht gibt mir Gott ja zu wenig von dem, was ich brauche. Und wenn er mir zu wenig gibt, dann fange ich mich an, irgendwo sonst schon noch abzusichern. Meinen Sinn im Leben auch noch an anderen Orten zu suchen. Vielleicht suche ich meine Sicherheit auch noch im Geld. Oder suche bei anderen Menschen irgendwo meine innersten Bedürfnisse zu stillen. Also wird es viel anfälliger, dass es so andere Götter in meinem Leben geben darf, wenn ich nicht davon ausgehe, Gott ist ein Gott, der gern gibt. Etwas weiteres, es wird mir auch schwer fallen, etwas für Gott zu geben. Seien wir doch ehrlich, oder? An einem Menschen, der grosszügig ist zu uns, da fällt es uns doch viel einfacher sein, auch zu ihm grosszügig zu sein. Hingegen, wenn ein Mensch entweder so knausrig ist, ja, dann geben wir auch nicht so gern. Und bei Gott ist doch das genau das Gleiche. Es wird mir schwer fallen, Gott etwas zu geben. Es wird mir schwer fallen, etwas von meiner Zeit für Gott zu geben. Oder von meiner Energie, oder von meinem Geld, oder was auch immer. Aber ein Glaube an einen knausrigen Gott wird auch irgendwann mühsam werden. Irgendwo wird das Gefühl entstehen, ich gebe ständig für Gott und ich komme so wenig zurück über. Ich meine, ich nehme mir Zeit zum Beten und zum Bibellesen, ich gehe in die Gemeinde, ich engagiere mich dort noch, ich gebe vielleicht sogar von meinem Geld für Gott und es kommt so wenig zurück. Es kann sogar dazu führen, dass ich mich irgendwo ausgenutzt von Gott fühle. Und wenn dann irgendwo noch Herausforderungen und Probleme kommen, kann das dann irgendwo zu fast zum Überlaufen bringen. Mein Glaube frustriert mich immer mehr. Ich kenne jemanden, der so, ich sage jetzt mal, ein bisschen gesetzlichen Glauben gehabt. Das meint, er hat so ein bisschen geglaubt, ja, wenn ich Gutes tue für Gott, dann segnet er mich dann vielleicht auch. Er ist schon mit ganz vielen Regeln erzogen worden, also hat sein Bild von Gott prägt. Oder Gott ist ein Gott voller Regeln und er wartet nur darauf, dass ich ihn übertritte und er mich bestrafen kann. Und irgendwann ist in seinem Leben noch etwas passiert, das er aus der Bahn geworfen hat. Und das hat ihn zu fassen zum Überlaufen gebracht. Und er hat Gott den Rücken zugekehrt. Und ich finde so Geschichten unglaublich tragisch. Und dann merken wir auch, es ist nicht einfach eine Nebensache, wenn ich so ein Bild von Gott habe, sondern das kann mein Glauben entscheidend prägen. Eine weitere Folge wird auch noch sein, ich werde nicht begeistert sein von meinem Glauben. Wenn ich glaube, Gott ist knausrig, Gott gibt nur das Nötigste, das wird mich nicht besonders begeistern an meinem Glauben. Und es wird auch dazu führen, dass ich nicht grosses Anliegen habe, dass andere dürfen Jesus lernen kennen. Und eigentlich möchte ich sie doch verschonen von so einem knausrigen Gott. Nun, das Problem liegt nicht darin, dass Gott so wäre. Das Problem liegt darin, dass das mein Bild von Gott ist. Und das wird mein Glauben eben prägen. Es sind mal ein paar Blinde zu Jesus gekommen und haben gefragt, können wir gesund werden? Und Jesus hat ihnen gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Und genauso ist es auch bei uns. Wenn wir glauben, Gott ist ein knausriger Gott, Gott gibt nicht gern, dann wird ich Gott auch nur so erleben, wo uns eben auch nach unserem Glauben passiert. Ich werde gar nicht merken, dass Gott ein segnender Gott ist. Und darum möchte ich uns fragen, muss ich vielleicht mein Bild von Gott auch überdenken? Die Folge, wenn wir das tun, wäre eigentlich ersichtlich aus den negativen Folgen. Wenn ich Gott als grosszügiger Gott sehe, wird es mir viel einfacher fallen, Gott zu vertrauen. Und ich dann merke, und Gott gibt mir gern, ich komme nicht zu kurz bei Gott. Gott stillt all meine Bedürfnisse. Es wird mir einfacher fallen, Sachen von mir für Gott zu geben, wo ich merke, hey, ich bin ja reich beschenkt von Gott. Es ist wichtig, dass wir Gott also als grosszügigen, als segnenden Gott sehen. Und jetzt wollen wir weiter anschauen, was Segnen bedeutet und kommen zu der zweiten Stelle, die ich vorher gelesen habe. 1. Mose 1, 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische am Meer und die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Wild des Feldes und über alles Kriechende, das auf der Erde sich regt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels, über das Vieh und alle Tiere, die auf der Erde sich regen. Gott hat also auch die Menschen gesegnet. Und das Segen bei den Menschen zeigt sich auf der einen Seite, genau gleich wie bei den Tieren, sagt auch bei den Menschen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde. Aber beim Menschen geht das Segen noch weiter. Einerseits zeigt sich das Segen beim Menschen darin, dass Menschen im Ebenbild von Gott sind geschaffen worden. Und das heisst auf der einen Seite, dass wir Menschen als Gegenüber von Gott sind geschaffen worden, als ein Geschöpf, das mit Gott in Kontakt treten können. Und auf der anderen Seite meint man, dass Gott ganz viele Eigenschaften, die er selber hat, auch in uns hineingelegt hat. Und da sehen wir wieder einen ähnlichen Aspekt von Segen. Bei den Menschen ist er einfach noch viel umfassender als bei den Tieren. Etwas davon wird nachher auch in unserem Text deutlich. Gott hat gesagt, die Menschen sollen die Welt oder die Tiere untertan machen, sollen herrschen über sie. Manchmal wird die Aussage da ein bisschen kritisiert, wo gesagt wird, ja, das macht ja oder bringt zum Ausdruck, wir Menschen sollen die Schöpfung ausbeuten. Aber das stimmt nicht. Das Wort herrschen oder untertan machen hat in der Bibel im Hebräischen nicht so einen negativen Beigeschmack, wie es das heute hat. Oder heute versteht man darunter eben auch beherrschen oder sogar ausbeuten. Das Wort, das da gebraucht wird, meint einerseits schon, dass wir Autorität über etwas haben, aber es meint auch, dass wir Verantwortung sollen tragen. Und genau das ist unsere Aufgabe gegenüber den Tieren, gegenüber der Natur. Wir haben Autorität, wir können Tiere nutzbar machen für uns, aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Natur, gegenüber der Schöpfung. Und herrschen ist ja auch eine Eigenschaft von Gott. Gott herrscht auch. Und wenn Gott herrscht, macht er das eben auch nicht so, dass er ausbeutet, dass er beherrscht, dass er unterdrückt, sondern er hat durchaus Autorität, Autorität über Tiere, über uns Menschen, aber er hat auch Verantwortung und er nimmt die Verantwortung auch wahr. Und ich meine, wenn Gott jetzt wirklich so ein Tyrann wäre, dann hätte er uns wohl kaum gesegnet. Also sein Herrschen ist auch nicht negativ gebraucht. Und da wird jetzt schon ansatzweise etwas deutlich, wo uns der andere Predigt noch ausführlicher wird beschäftigen. Wenn Gottes Herrschaft über die Welt bedeutet, dass er sie segnet und wir über die Welt sollen herrschen, meint das, dass wir einen Teil von dem Segen, den wir von Gott bekommen haben, sollen weitergeben. In diesem Fall an die Natur, an die Schöpfung. Was das genau meint, werden wir dann in der anderen Predigt etwas ausführlicher anschauen. Man ist also fest, der Segen von Gott, den er uns Menschen geschenkt hat, ist umfassender als der von den Tieren. Auch da sehen wir eine weitere Eigenschaft von Segen. Gott segnet eigentlich die ganze Schöpfung, segnet alle Menschen, aber das Ausmaß vom Segen, das kann unterschiedlich sein. Aber auch hier heisst es, wenn Gott uns etwas gibt, ist es für uns gut und hilfreich. Und wir sehen auch etwas weiter. Segen von Gott hilft uns, der Platz in dieser Welt, unsere Aufgabe in dieser Welt, können zu wahrzunehmen. Es ist Bestandteil des Menschseins, dass wir die Welt gestalten wollen. Und das ist in dem Segen begründet, wo Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Der Segen von Gott ermöglicht das, dass wir eben unsere Aufgabe in dieser Welt wahrnehmen können. Und spannend ist auch da, gibt Gott ein Stück weit Kontrolle aus seiner Hand, wenn er segnet. Er sagt den Menschen, schaut, das ist die Natur, das ist die Welt, die ihr habt, das ist eure Verantwortung, ihr könnt sie gestalten. Und wir wissen, sowohl aus der Bibel, wie wenn wir auch heute in die Welt hineinschauen, wenn wir das nicht im Sinn von Gott machen, hat es negative Konsequenzen. Und trotzdem hat Gott uns das überlassen und sagt, schaut, ihr könnt es machen. Gottes Segen bedeutet, er überlässt uns das. Und so sehen wir hier sehr deutlich, Gottes Segen von Gott oder von ihm zeigt sich auch da drin, dass er gewisse Eigenschaften von sich in uns hineinlegt. Und so gehört es zum Segen von Gott, dass wir denken können, dass wir kreativ sein können, dass wir Entscheidungen treffen können, dass wir Beziehungen haben können. All das ist Segen von Gott. Aber jetzt wird auch noch etwas weiteres deutlich. Segen von Gott zieht auch Verantwortung nach sich. Wir sollen über die Erde herrschen. Wir sollen verantwortungsvoll mit ihr umgehen. Und die Verantwortung geht sogar noch weiter. Wir sollen all die Eigenschaften, die Gott von sich in uns hineingelegt hat, verantwortungsvoll brauchen. Ich meine, wir können die Fähigkeiten, die Gott uns gibt, auf ganz unterschiedliche Arten brauchen. Wir können unser Denken entweder brauchen, um uns zu überlegen, was könnte ich gut tun für andere Menschen, oder wie kann ich mich einsetzen, dass Gottes Sache noch besser vorankommen kann. Oder ich kann mein Denken brauchen, um mir ungute Fantasien herzugeben oder mir zu überlegen, wie kann ich mich bereichern. Also, ich habe die Fähigkeiten, die Gott mir gibt, unterschiedlich brauchen. Genauso auch mit den Beziehungen. Ich kann Beziehungen pflegen, die für beide wertvoll sind und ein Gewinn sind. Aber ich kann Beziehungen auch haben, um andere auszunutzen. Aber die Verantwortung geht noch weiter. Zum Segen von Gott gehört auch, dass wir dazu sind geschaffen worden, eine Beziehung mit Gott zu haben. Wir sind ein Gegenüber von Gott. Und so gehört es auch zu der Verantwortung, dass wir auch die Beziehung zu Gott leben. Und genau da stoßen wir auf ein Problem, dass wir auch diese Verantwortung manchmal nicht wahrnehmen. Manchmal verhalten wir uns so, als wäre Gott gar nicht unser Gegenüber. Manchmal ist Beziehung zu ihm irgendwo so eine völlige Randerscheinung in meinem Leben, wo so ein Schatten da sie fristet. Und da stoßt Gott zurück, weil wir die Verantwortung, die er uns gibt, nicht wahrnehmen. Das zerbricht die Beziehung zu ihm. Und wir haben vorher gesehen, Gott ist ein Gott, der gern gibt. Und darum hat er auch da einen Ausweg geschaffen, wo er uns möchte beschenken. Und dazu hat er seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, um mir zu vergeben. Er hat meine Schuld getragen, meine Sünden auf sich genommen. Auch dort, wo ich Verantwortung nicht wahrgenommen habe. Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen, Verantwortung gegenüber der Schöpfung, aber auch Verantwortung gegenüber ihm. Und Jesus möchte mir vergeben. Und Jesus ist auch wieder auferstanden. Aber auch das, der Segen zieht Verantwortung nach sich. Jesus möchte nämlich, dass ich ihm eine Antwort gebe darauf. Jesus möchte, dass ich das annehme für mich. Dass ich sage, Jesus, vergib mir, wo ich nicht verantwortungsvoll gelebt habe. Und Jesus, komm in mein Leben und hilf mir, Verantwortung zu tragen. Und da werden wir ganz viel Segen erfahren. Und wir werden auch da noch andere Predigt haben, wo wir uns Gedanken machen, was heisst denn der Segen, den Jesus uns gibt? Was hat der für Auswirkungen? Ein weiterer Aspekt, der uns da noch deutlich wird, ist, Segen hilft uns auch, unsere Aufgabe wahrzunehmen und unseren Platz einzunehmen auf dieser Welt. Jetzt, warum ist das so? Wir haben gesehen, zum Segen von Gott gehört auch, dass wir eine Aufgabe in dieser Welt haben. Wir sind, weil die Menschen als Ebenbild von Gott sind geschaffen worden, sollen wir Verantwortung übernehmen über die Natur, über die Tiere. Und das Prinzip gilt auch noch heute. Und das heisst, Gott hat auf der einen Seite unglaublich viel Fähigkeit bei uns hineingelegt, dass wir Verantwortung wahrnehmen können. Verantwortung im Beruf, in der Familie, da in der Gemeinde. Manchmal denken wir vielleicht über uns, ich habe doch das gar nicht, ich bin doch gar nicht begabt, andere können das viel, viel besser als ich. Und wir dürfen einfach wissen, Gott hat jeden von uns gesegnet. Und er hat jedem von uns Fähigkeiten gegeben, dass wir Verantwortung wahrnehmen können. Das Ausmaß ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich, ja. Aber jeder von uns hat Fähigkeiten, wo er Verantwortung wahrnehmen kann. Aber das Segen von Gott hilft uns noch in anderer Hinsicht, Verantwortung wahrzunehmen. Wir haben gesehen, Gott ist ein Gott, der gerne gibt und der mehr gibt als gerade so das Minimum. Und manchmal nehmen wir doch darum nicht Verantwortung wahr, weil wir Angst haben. Wir könnten zu kurz kommen, uns könnte etwas fehlen. Man kann darum vor der Verantwortung der Familie fliehen, wo man den Eindruck hat, ja, sonst habe ich zu wenig Zeit für mich. Man kann auch aus der Verantwortung der Gemeinde fliehen, wo man den Eindruck hat, ja, das schaffe ich nicht alles. Aber man darf einfach wissen, Gott ist ein segnender Gott und Gott gibt viel, viel mehr als nur das Minimum. Und darum, wenn wir Verantwortung wahrnehmen, egal wo wir auch sind, Gott wird für uns sorgen. Wir werden nicht zu kurz kommen. Und darum hilft uns der Segen von Gott auch, Verantwortung wahrzunehmen. Jetzt kommen wir noch zum dritten, den Gott gesegnet hat. Und das ist der Ruhetag. Und da lese ich den Anfang von Kapitel 2. Also wurden vollendet der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werke, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an ihm hat Gott geruht von all seinen Werken, das er geschaffen und vollbracht hat. Gott hat also nicht nur Mensch und Tier gesegnet, sondern auch den Ruhetag. Und da stellt sich natürlich gerade die Frage, ja, wie geht das? Oder man sieht, bei Mensch und Tier heisst, Gott hat etwas von sich in Mensch und in Tier hineingelegt. Aber wie ist das bei einem Tag? Wie soll das der gehen? Nun, das Prinzip ist eigentlich genau das Gleiche. Wir sehen, Ruhe ist eine göttliche Eigenschaft. Wir lesen, Gott hat geruht am siebten Tag, obwohl schon Gott eigentlich nicht müde wäre worden. Und trotzdem hat er ausgeruht. Und das macht deutlich, Ruhe ist eine göttliche Eigenschaft. Und wenn er den Ruhetag segnet, wird deutlich, dass er etwas Göttliches in diesen Tag hineingelegt hat, nämlich Ruhe. Wir sollen nicht in der Arbeit gefangen sein, sondern wir dürfen und sollen zur Ruhe kommen. Aber der Segen geht noch weiter. Der siebte Tag als Ruhetag ist ja eine göttliche Ordnung, die er in die Welt hineingelegt hat. Und wenn er den Tag segnet, bedeutet das, wir kommen Anteil am Segen von Gott über, wenn wir uns an die Ordnung von Gott halten. Der Ruhetag, die Ordnung wäre da. Aber wenn wir uns daran halten, dann erfahren wir erst den Segen von Gott. Und da wird etwas deutlich, was uns beim Segen von Gott immer wieder begegnet. Auf der einen Seite sehen wir, Gott hat einfach mal die Welt gesegnet, Tiere und Menschen, alle, ohne Bedingung. Und wir haben gesehen, Gott hat nicht nur so ein bisschen gegeben, sondern mehr als genug. Aber auf der anderen Seite erfahren wir das volle Ausmaß vom Segen von Gott nur dann, wenn wir uns an die göttlichen Ordnungen halten. Aber weil Gott den Ruhetag gesegnet hat, wird auch noch etwas anderes deutlich. Segen können wir uns nicht erarbeiten. Wir sind eben gerade dann gesegnet, wenn wir ausruhen. Und das ist etwas, das in unserer Leistungsgesellschaft, in der wir heute drin sind und wo wir ja davon auch geprägt sind, irgendwie abstrus, oder? Wir haben immer den Eindruck, ja, je mehr dass ich arbeite, desto mehr bin ich doch gesegnet. Und Gott sagt, nein. Wenn du ausruhst, neben der Arbeit natürlich, aber wenn du dir die Ruhe nimmst, dann bist du gesegnet. Und Gott hat den sieben Tage auch geheiligt und das meint, er hat sich für sich ausgesondert. Und da wird auf eindrucksvolle Weise auch deutlich, wenn wir vor Gott zur Ruhe kommen, dann sind wir gesegnet. Und da sehen wir, es bedeutet Segen, wenn wir uns an die Ordnungen von Gott halten. Und den Gedanken den kann man sogar noch weiterführen und sagen, wir verpassen etwas von Gottes Segen, wenn wir die Ordnungen von Gott missachten. Und da sehen wir eben das wichtige Prinzip. Prinzipiell ist jeder Mensch gesegnet von Gott. Jeder. Jeder Mensch erfährt das Segen, aber wenn wir uns an den Ordnungen von Gott orientieren, erfahren wir noch viel mehr von diesem Segen. Und da merken wir auch, und das ist ja manchmal vielleicht auch unser Bild, oder? Die Ordnungen von Gott, die sind einschränkend, da verpassen wir etwas, die sind mühsam. Aber die Bibel zeigt uns gerade das Gegenteil. Sie sagt, schau, wenn du die Ordnungen von Gott haltest, dann bist du gesegnet. Und ich möchte einfach mit ein paar Beispielen deutlich machen, wie das aussieht und möchte gerade mit dem Ruhetag anfangen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe im Studium am Anfang häufig am Sonntag auch gelernt. Und einfach gedacht, dann bin ich viel effizienter, oder? Wenn es nicht einen Unterbruch gibt mit griechischen Wörterlehre oder was auch immer. Und ich habe am Sonntag immer gelernt. Bis ich plötzlich irgendwann mal erkennen habe, was ich da mache, das ist eigentlich nicht im Sinn von Gott. Gott will einen Ruhetag, auch im Studium. Und ich habe mir vorgenommen, gut, ich lehre am Sonntag nicht mehr. Es hat zwei, drei Ausnahmen gegeben vor der Prüfung, aber sonst habe ich das relativ konsequent durchgezogen. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich habe gemerkt, ich bin schneller vorwärts gekommen. Irgendwie der Tag Ruhe hat mir wie geholfen, dass ich nachher wieder aufnahmefähiger war. Und ich habe gemerkt, das ist das Segen von Gott. Das gilt natürlich auch für jede andere Ordnung. Ich möchte einfach da ein Beispiel rausnehmen. In der Bibel heisst es, wir sollen nicht lügen, wir sollen die Wahrheit sagen. Und ja, manchmal ist das nicht so schwierig, aber manchmal wäre es doch viel, viel bequemer, die Wahrheit eben nicht zu sagen. Also zumindest ein bisschen wegzubiegen, dass sie stimmt für uns. Und wenn wir die Wahrheit sagen, dann ist es aber so, dass wir nichts verstecken müssen. Und wenn wir nichts verstecken müssen, müssen wir auch nicht Angst haben, dass was wir verstecken können, plötzlich ans Licht kommt und jemand es merken. Und auch da wird der Segen von Gott deutlich, oder? Ich meine, wenn wir ständig die Angst haben, es könnte jemand merken, wie es denn wirklich ist, Ja, das ist nicht Segen von Gott, wenn wir in der Angst leben. Also da, es ist befreiend. Es ist Segen von Gott, wenn wir es in der Ordnung halten. Und schließlich zeigt das auch noch in der Ordnung, die Gott uns gegeben hat, dass wir als Gegenüber von ihm sind geschaffen worden, dass wir Beziehung zu ihm dürfen pflegen. Auch da werden wir das Segen von Gott noch viel mehr erfahren, wenn wir das machen, wenn wir die Beziehung leben und pflegen. Und so sehen wir hier, Gott ist ein Gott, der gern gibt, der unglaublich viel gibt. Und er gibt noch viel, viel mehr, wenn wir uns an seiner Ordnung halten. Und ich wünsche uns einfach, dass wir in der nächsten Woche den Segen von Gott dürfen erleben. Und uns dem Segen, den wir schon haben, auch dürfen bewusst sein. Ich möchte noch kurz zusammenfassen, was wir jetzt gesehen haben. Wir haben gesehen, Gott hat dir, Menschen, den Ruhetag gesegnet. Und wir haben gesehen, dass durch das Gott etwas von sich in die Schöpfung, in die Welt hineingelegt hat. Und er hat uns Ordnungen gegeben. Und wenn wir uns an die Ordnungen halten, dann werden wir den Segen noch viel ausführlicher erfahren. Und wir haben uns dann gefragt, ja, was ist mein Bild von Gott? Sehe ich Gott als Gott, der gern gibt, der gern segnet? Oder ist mein Bild von Gott, dass er eher ein knauseriger Gott ist, ein gitziger Gott? Und wir haben gesehen, wenn wir das haben, wird es uns schwerfallen, ihm zu vertrauen. Es wird uns schwerfallen, etwas für Gott zu geben. Dann haben wir gesehen, Segen befähigt uns auch, Verantwortung wahrzunehmen, unsere Aufgabe wahrzunehmen. Einerseits, weil er Fähigkeit in uns hineingelegt hat, aber auch, weil Gott mich versorgt. Ich komme nicht zu kurz, auch wenn ich Verantwortung übernehme. Und dann haben wir gesehen, er hat Ordnungen von Gott gegeben, die er gesegnet hat. Und wir erfahren den Segen von Gott aber noch in viel grösserem Ausmaß, wenn wir uns an die Ordnungen halten. Und so möchte ich jetzt einfach beten, möchte Gott danken für sein Segen, das er uns gibt. Ja, da möchte ich dir wirklich Danke sagen, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der so gern gibt. Ein Gott, der so grosszügig ist. Ein Gott, der nicht knauserig ist und nur das Minimum gibt. Danke dir, hast du so viel Gutes für uns parat. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns einerseits einfach dem Segen dürfen, bewusst sein, was du uns gegeben hast. Du weißt, manchmal sehen wir ihn gar nicht. Manchmal sehen wir nur das, was negativ ist, was nicht gut ist. Hilf uns immer wieder, das Segen von dir zu sehen. Bitte dich, hilf uns auch, das Bild von dir zu haben, dass du ein grosszügiger Gott bist, ein Gott, der gerne gibt. Hilf uns auch, Verantwortung wahrzunehmen. Danke dir, dass du uns auch der segnest, wenn wir das machen. Und ich möchte dich auch bitten, dass wir auch deine Ordnungen halten können und dass wir wirklich merken, ja, wenn wir sie halten, wir werden gesegnet von dir. Und ich möchte einfach bitten, für die Woche, die vor uns liegt, dass wir wirklich den Segen von dir erleben dürfen in all dem, was wir tun. Amen.